Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Echtzeit-Episode mit Martin Böttcher. Wie geht's so mit dem Liebesleben? Klar, ist eine ziemlich intime Frage, aber eine Frage nicht ohne Grund. Bei uns geht es nämlich dieses Mal um die Liebe, um das Zusammensein, das sich verlieben und auch ums Trennen. Eigentlich ja ein zeitloses, immer gültiges Thema, aber wir schauen uns das durch die Corona-Brille an, wenn man so will. In Krisenzeiten und immer noch geltenden Kontaktbeschränkungen ist ja alles anders. Natürlich auch die Zweisamkeit oder Dreisamkeit oder welche Konstellation auch immer man für sich gewählt hat. Hier schon mal das Ganze im Schnelldurchlauf.
Zum Glück gibt es die räumliche Distanz.
Der Abstand, auch die Entfernung oder die Distanz zweier Punkte, ist die Länge der kürzesten Verbindung dieser Punkte.
Sie sind ein Paar.
Plötzlich muss man sich entweder mit sich selbst beschäftigen oder man hat nur noch den Partner, mit dem man sich beschäftigen kann.
Eins von Millionen.
Dass man da sich nicht aushält so lange.
It's not easy to go an extended period of time without any sexual release.
Schreib dir diesen Liebesbrief.
Für mich bist du Wüste und Meer und alles, was Geheimnis ist.
Denn zum Glück gibt es die räumliche Distanz.
Also, die Liebe in den Zeiten der Corona-Krise. Mir ist zum Thema eine Zeile von Rilke eingefallen. Wer jetzt alleine ist, wird es lange bleiben. Rilke hat natürlich den Herbst gemeint, aber das sind total passende Worte für den Frühling 2020. Denn wie soll das gehen mit dem Kennenlernen, mit dem Verlieben, wenn man im Lockdown steckt, in der Quarantäne, in der Isolation, wenn Kontakteinschränkungen verhängt werden? Nun ja, in New York, da soll es geklappt haben. Von Balkon zu Balkon. Antje Passenheim erzählt die Geschichte, die Mut macht, obwohl man gar nicht genau weiß, ob sie denn stimmt.
Es funkte bei Jeremy, als er im April in völliger sozialer Isolation auf seinem Balkon in Brooklyn saß. Der Fotograf sammelte Motive für seine Fotoserie Menschen in Quarantäne.
The whole reason I noticed Tori in the first place is because I started a series documenting people during quarantine on their roofs from my apartment.
Menschen, die auf ihren Dächern und Balkonen das machen, was sie sonst woanders tun. Yoga, Workout, Musik, auf dem Flachdach gegenüber sah er eine Frau tanzen. Ich winkte ihr zu, sie winkte zurück. Ich dachte, wie kann ich nur mit ihr in Kontakt kommen? Der Freier brauchte nicht lang zu überlegen. Er faltete seine Drohne auf, mit dem Zettel und seiner Telefonnummer im Schnabel flog sie rüber und landete in Tori Signorellas Herzen.
That's honestly one of the coolest things anyone has ever done for-
mit Erfolg. Die beiden fingen an, sich zu daten. Völlig high, vom Balkon zum Dach. Und damit sie nicht so laut schreien mussten, hatten sie ihr Handy vor sich, flirteten über FaceTime.
So we had dinner on my balcony and on her roof.
Eine Corona-Romanze in der Hauptstadt der Singles, in der viele partnerlose Menschen zurzeit mit ihren Frühlingsgefühlen besonders einsam sind. Normalerweise füllen sich mit steigenden Temperaturen in Manhattan die Rooftops und eine Party jagt die nächste. Doch die Stadt, die niemals schläft, ist weiter on pause. Die Paarungszeit dagegen nicht. Die Stadt hat deshalb einen Single-Guide verfasst, der rät: Jeder ist sich selbst der sicherste Partner. Wer kann, der sollte beim Sex auf andere verzichten. Und wer das nicht will, sollte am besten im eigenen Haushalt bleiben. Viele New Yorker leben in berufstätigen WGs. Sie deuten den Hinweis in sozialen Medien so: Schaut euch unter euren Mitbewohnern um. Doch angesagter ist das virtuelle Dating. New Yorks Single Millennials haben sich bereits daran gewöhnt. Blindes Speed-Dating über Videoschalte etwa. Dachdater Jeremy findet, dass das Kennenlernen in Corona-Zeiten seine ganz eigenen Reize hat, wie er in einem Fernsehinterview sagt.
Yeah, I think it just makes us be a little bit more creative. And it's more exciting to date in this way, I think.
Das Daten wird kreativer, aufregender. Und Tori? Die Dachtänzerin und ihr virtueller Lover haben sich Zeit gelassen. Das Wetter wird immer besser und die Kommunikation funktioniert gelegentlich ganz unvirtuell.
You look beautiful!
Ihre Love Story haben sie auf TikTok gepostet. Sie hat zig Millionen Klicks. Nicht jeder glaubt unbedingt, dass die Story echt ist, aber sie ist schön. Jeremy hat jedenfalls Pläne.
We still haven't hung out in person and one day I'm sure we will.
Noch haben wir uns nicht persönlich getroffen, aber sobald es lockerer wird, werden wir es tun, verspricht er. Das war vor gut einer Woche. Der Rest der Geschichte bleibt jedem freigestellt.
Wie deutsche Märchen immer enden, wissen wir ja, ich sage es jetzt aus Pietätsgründen nicht, im Englischen ist es ja auch viel schöner, they lived happily ever after, steht da immer ganz am Ende. Wollen wir mal über ein paar Gewinner der Corona-Krise sprechen? Der Online-Pornokonsum in Deutschland, so habe ich gelesen, ist deutlich gestiegen. Klar, was soll man sonst auch im Homeoffice tun? Anstecken kann man sich da auch nicht. Wer eher Lust auf Romantik hat, aufs Flirten und das Versprechen von Liebe, auch der muss die eigenen Wände nicht unbedingt verlassen. Dafür sorgen dann eine Reihe von Reality-TV-Formaten, die sich an Dating, Love und Sex abarbeiten und offenbar gerade einen Nerv treffen. In Deutschland hat die Vox-Sendung Finding Prince Charming, die auch als der schwule Bachelor bezeichnet wird, den Grimme-Preis gewonnen. Und auf Netflix ist nach der Hitsendung Love is Blind die Show Too Hot to Handle, die zweite Reality-Dating-Sendung in den Top 10 der beliebtesten Netflix-Sendungen. Warum sind diese Liebesshows so beliebt und welche gesellschaftspolitische Botschaft haben sie, wenn sie denn überhaupt eine haben? Malcolm Ohanwe hat sich die Sendung für uns angeguckt. Hallo Malcolm.
Hallo.
Das Ganze ist ja auch ein bisschen trashig. Vielleicht erzählen wir erstmal, worum es geht, zum Beispiel bei der Netflix-Show Too Hot to Handle.
Also bei Too Hot to Handle, die zu Deutsch Finger weg heißt, die Sendung, die gerade noch in den Top 10 der Netflix-Charts ist, sind ein Haufen junger, muskulöser Männer, gepaart mit einem Haufen, so wie der Mädchen sich das vorstellt, gut gebauter Frauen. Und die sind auf einer tropischen Insel, alles ist super idyllisch und da ist natürlich diese latente Einladung, einander kennenzulernen, sich zu berühren. Es gibt Alkohol, Getränke, also ist die Funken sollen da sprühen. Aber es wäre ja nicht irgendwie Reality, wenn es nicht so einen kleinen Kniff oder Haken gäbe. Es gibt so einen Smart Speaker, der hat so eine Form von so einem Verkehrshütchen und der heißt Lana und der verbietet den KandidatInnen, sich zu küssen oder miteinander Sex zu haben. Das hören wir hier.
I'm Lana.
Plot twist.
No go way.
There are conditions to your stay here.
Bloody hell.
No kissing or sex of any kind.
Oh shit.
As if some robot is telling me I can't do anything.
It's not easy to go an extended period of time without any sexual release.
Genau, man hört es, diese hübschen Singles, die haben anscheinend sehr häufig Sex, so wurden sie gecastet und man will ihnen beibringen, irgendwie enthaltsam zu sein, tiefere Verbindungen miteinander aufzubauen. Dazu gibt es dann so Selbstfindungsworkshops oder so kitschige Challenges, die alle auf eine Moral abziehen, dass man sich dann irgendwie ja besser die inneren Werte kennenlernen soll und nicht direkt in die Kiste springen soll.
Was denkst du, warum sind diese Sendungen gerade so beliebt? Liegt es daran, dass viele Menschen jetzt tatsächlich einfach mehr Zeit zum Gucken haben zu Hause, wenn man eigentlich nicht so rausgehen darf? Oder treffen die vielleicht auch einen anderen Nerv?
Also ich vermute, dass man so eine Art Anleitung möchte für das eigene Datingverhalten. Man kann ja dann sehen, okay, so gehen die damit um, so gehen die mit Streits um und dann kann man sich da hineinprojizieren. Und ich glaube, ein ganz großer Faktor ist, man möchte diesen attraktiven ProtagonistInnen dabei zugucken, wie sie mit anderen rummachen. Also ich glaube, dass damit auch sehr stark beworben wird und dass das auch funktioniert. Und das ist auch bei anderen Formaten so, wie zum Beispiel Love is Blind, das heißt auf Deutsch Liebe macht blind. Es läuft auch auf Netflix und da sind auch so eine Gruppe von Männern und Frauen in Speed-Dating-Räumen diesmal. Und die treffen aufeinander, sie können sich nicht sehen, aber sind auch, also es hat so ein bisschen was von diesem ARD-Vorabend-Klassiker Herzblatt. Die können einander aber nicht sehen, sind aber trotzdem sehr sozusagen attraktiv. Und bei Prince Charming auf Vox sind es Männer, die um die Gunst von einem Mann buhlen. Es hat sowas von dem Bachelor. Und da sind die Kandidatinnen auch meistens irgendwie sozusagen schön anzusehen, entsprechend diesen Schönheitsidealen. Und die Formate sind natürlich unterhaltsam, liebevoll gestaltet. Man kommt den KandidatInnen näher, es wird geweint, es wird gelacht. Man kann sich da hineinversetzen, wenn man jetzt Single ist und Quarantäne macht, dann kann man so mitfiebern und sich mitverlieben. Und wenn man gerade die andere Hälfte vermisst, kann man sich da auch hineinprojizieren und sich vorstellen, als könnte man zumindest durch den Kandidaten, durch die Kandidatin, durch das Objekt seiner eigenen Begierde auch irgendwie knutschen oder berühren.
Ist denn irgendwas darüber darüber bekannt, wer diese Shows so sieht, was das für Zuschauer sind, so vom Alter, vielleicht auch sogar vom Geschlecht her?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil Netflix gibt überhaupt keine Zahlen raus über gar nichts, deswegen können wir das nicht so richtig beurteilen. Und das ist bei dem Streaming-Service von der RTL-Group Prince Charming genauso. Grundsätzlich wird das Publikum als jung beschrieben, das ist irgendwas unter 40 Jahren. Mehr Informationen geben diese Streaming-Services nicht raus.
Wir sprechen hier in der Echtzeit über Reality-TV-Formate, bei denen sich alles so um Dating und Liebe und sowas dreht. Jetzt haben wir schon ein paar Themen angeschnitten, über die man auf jeden Fall auch noch mehr sprechen kann. Die Homosexualität bei Prince Charming, dazu, dass die Sendung den Grimme-Preis gewonnen hat. Oder auch so Themenkomplexe wie Enthaltsamkeit oder Oberflächlichkeit, die auch in den Netflix-Sendungen angesprochen werden. Liefern uns die Sendung, so trashig sie vielleicht auch manchmal sein mögen, neue Ideen für unser eigenes Dating- und Liebesverhalten?
Also die Sendungen schmücken sich natürlich mit so gesellschaftspolitischen Themen wie also schwul-lesbische Identität, also Queerness oder ethnische Vielfalt. Also es gibt verschiedene Hautfarben da in diesen Sendungen. Trotzdem, und es ist auch gut, dass es so Dating-Shows gibt wie Love is Blind, dass man sich nicht direkt sieht oder dass auch mal vor allem nicht heterosexuelle Personen im Vordergrund stehen. Das ist super spannend. Aber so richtig neuartig oder verwegen sind die Formate dann, so wie sie anmuten, meines Erachtens dann doch nicht. Also die normschönen Körper habe ich ja schon erwähnt, die finden da hauptsächlich statt. Und man sieht da jetzt dann weniger irgendwie eine Person mit einer Plauze oder die besonders klein ist oder so. Außerdem ist es zumindest bei den Netflix-Produktionen so, die wir jetzt erwähnt haben, es ist sehr konservativ und klassisch in der heterosexuelle Mann und die heterosexuelle Frau und die treffen aufeinander, man hat diese Geschlechterklischees. Wenn jetzt zum Beispiel mal Bisexualität vorkommt, dann sind das ganz klassische Klischees. Die Frauen machen dann bei Too Hot to Handle nur zum Spaß miteinander rum und dann gibt es auch bei Love is Blind einen bisexuellen Mann, aber dann kommt die Frau damit nicht klar, weil das wieder zu schwierig ist für sie. Und dann gibt es auch bei Prince Charming so eine Situation, wo der Kandidat dann beichtet, dass er mit einem anderen Kerl gekuschelt hat und das ist dann so ein kleiner Skandal, das hören wir jetzt.
Jetzt muss ich dir was erzählen lassen und es ist mir super, super unangenehm und ich hoffe, dass wir da irgendwie eine Gemeinsamkeit finden oder eine Lösung. Es war Einzug, Dominik ist wahnsinnig nervös, es wurde geflirtet, es wurde getrunken nach der Entscheidungsnacht. Habe ich mit Aaron gekuschelt.
Genau, und das geht halt dann um diese klassische monogame Liebe und sich da direkt festzulegen, was ja auch legitim ist. Aber ich denke, es könnte auch mal Dating-Shows geben, die mehr als diese zwei Geschlechteridentitäten abbilden, wo es nicht nur um Mann und Frau geht und wo es vielleicht auch nicht immer darum geht, das Zweierpärchen zu finden, weil man kann ja auch mehrere Leute lieben. Und es kann auch immer diverser sein, was jetzt den Background von den Personen angeht, weil meistens sind es immer nur ein, zwei Quoten Schwarze oder Türken oder so. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass da mehr drin ist.
Malcolm Ohanwe über die sehr beliebten Dating-Reality-Show-Formate. Jetzt haben wir das Ganze sehr, ich sag's mal, fast kulturjournalistisch auseinandergenommen. So persönlich gesehen von deiner Warte aus, hast du in einer dieser Shows irgendwas gesehen, wovon wir tatsächlich im wirklichen Leben was lernen können?
Ich finde, dass wir lernen können, so Dinge natürlich auch lockerer zu betrachten und auch ein bisschen Spaß zu haben, vor allem bei der Sendung Prince Charming. Ich kann mir sehr gut nachvollziehen, warum der den Grimme-Preis gewonnen hat, weil das auch ein sehr charmanter, kecker Umgang gewesen ist. Und ich muss da auch nochmal daran loben, wie der Bachelor oder der Angebetete sehr respektvoll und fein mit allen umgegangen ist. Und ich glaube, dass wir das schon mitnehmen können, so ein bisschen Kommunikationsstrategien und zwischenmenschliche Verhaltensweisen. Und es macht einfach wahnsinnig Spaß, das anzuschauen.
Das stimmt, das macht auch mir Spaß. Das Einzige, was mich immer stört, ist, manchmal habe ich das Gefühl, es ist zu offensichtlich geschauspielert oder da hat jemand Anweisungen gegeben und die Darsteller sind dann eben doch nicht so ganz gut in der Umsetzung dessen, was da passiert. Aber das ist ja bei allen diesen Reality-TV-Formaten so.
Alles ist echt, das müssen wir glauben.
Aber ja. Okay, sonst ist alles zerstört. Vielen Dank, Malcolm Ohanwe.
Ich bedanke mich.
Aufregende Zeiten, in denen wir da gerade leben und, wie man gerade schon hören konnte, tatsächlich schön, wenn man die nicht alleine durchstehen muss, sondern jemanden an seiner Seite hat, oder? endlich mal Zeit für den Partner, die Partnerin zu haben, aufmerksam einander zuzuhören, sich umeinander kümmern, die Bedürfnisse wahrnehmen und vielleicht auch bedienen. Friede, Freude, Eierkuchen, toll. Die Realität sieht natürlich anders aus. Rund um die Uhr, 24/7 mit dem Partner zusammen und dann vielleicht sogar noch Kinder in den eigenen vier Wänden, da kann das Ganze ganz schön eng werden, wie mein Kollege Matthias Finger festgestellt hat.
Meine Freundin Jenny hat Schluss gemacht mit ihrem Partner Frank mitten in der Corona-Krise. Sie hat ihn sitzen lassen im gemeinsamen Haus auf dem Land.
Ich habe das nicht mehr ausgehalten und bin zurück in meine kleine Stadtwohnung. Frank hat nur noch schwarz gesehen. Durch die Pandemie sind all seine Endzeitszenarien wahr geworden. Er hat immer nur gesagt, siehste, ich wusste, dass das so kommt.
Schreibt sie mir auf WhatsApp. Vors Mikrofon möchte sie nicht. Das würde das Scheitern ihrer Beziehung so endgültig machen, sagt sie. Die beiden haben genug Platz. Trotzdem war das permanente Zusammenhocken in der Wohnung nicht mehr auszuhalten. Ein Zustand, den viele kennen.
Ich habe das Gefühl, dass die Charaktereigenschaften stärker zutage treten, also Schwächen und Stärken. Und wenn dann andere Probleme aufkommen, mit denen man halt vorher nichts zu tun hatte, dass das ja auch unsicher macht.
Erklärt eine Frau auf der Straße. Jenny und Frank hatten immer schon Probleme, weil er nicht besonders pflegeleicht ist und sich finanziell gern mal auf seine Partnerin verlässt. In Zeiten wie diesen kann das gemeinsame Band schon mal reißen. Damit es nicht so weit kommt, empfiehlt Therapeutin Ann-Marlene Hennig, den Partner neu zu entdecken. Schritt Nummer 1.
Mutige Fragen stellen, anstößige Fragen, freche Fragen und dann neugierig sein, wie ist die andere Person gerade drauf? Seien Sie neugierig auf Ihre uralte Liebe. Da steckt doch was drin. Dieses, ich weiß, wie die ist, nee, wissen Sie nicht.
Stimmt. Erst bei genauerem Überlegen fällt mir auf, meine Freundin ist die Einzige, die über jeden meiner abgestandenen Witze lacht. Selbst in Corona-Zeiten. Sie ist super loyal und wirklich gut im Renovieren. Ihr Eifer dabei geht mir jetzt, wo wir viel Zeit gemeinsam zu Hause verbringen, allerdings etwas auf den Senkel.
Was ist meine schlechteste Eigenschaft in unserer Beziehung?
Dass man dich immer pushen muss, bis du was machst.
Was war dein schlimmstes Erlebnis heute?
So früh aufzustehen und zur Arbeit zu gehen.
Und was war denn heute dein schönstes Erlebnis?
Vielleicht das Abendessen mit dir zusammen.
Oh wow, das Abendessen?
Die Fragen hat Ann-Marlene Hennig vorgeschlagen und ich bin überrascht. Ich fand das Abendessen nicht optimal. Die Pizza war kalt und meine Freundin hat ständig den Nachwuchs bemuttert, statt in Ruhe zu essen, mit mir. Neben Po-Massage und Mundwinkelküssen empfiehlt die Therapeutin als zweiten Schritt praktische Übungen, um den omnipräsenten Partner neu kennenzulernen.
Tu was anderes heute. Setzen Sie sich woanders hin beim Abendessen, beim Film gucken. Wer hat die Fernbedienung? Gib die an die andere. Also irgendwas verändern, dass es plötzlich irgendwie auffällt, so ein Innehalten wie, oh, ach so. So geht es auch. Schauen Sie die Routinen an, die Sie haben.
Na dann probieren wir es aus.
Einfach mal auf der anderen Seite im Bett zu schlafen, wollen wir das mal ausprobieren?
Nee.
Warum?
Weil das hier meine Seite ist.
Was ist so schön an der?
Die ist näher an der Toilette, wenn ich nachts aufstehen muss.
Wer seinen Partner neu entdecken will, muss aber auch mit Enttäuschungen rechnen, wenn der andere überhaupt nicht will. Denn es gibt auch hoffnungslose Fälle, wie bei meiner Freundin Jenny und ihrem Ex. Schon Kleinigkeiten lassen das Fass überlaufen.
Wir haben uns abgelenkt mit Projekten im Haus, aber Frank stand immer nur auf der Leiter und hat mich so fies, nervig angemacht, von oben herab. Na, weiß sie denn, was ich brauche? Wie wär's denn mit einem Hammer?
Die beiden leben jetzt seit 4 Wochen getrennt. Vielleicht raufen sie sich ja doch wieder zusammen, denn sich im Kreis der Freunde mit viel Alkohol auszuheulen, das geht zurzeit nicht. Und jemanden neuen kennenlernen ist auch schwierig. Während der Pandemie wird kaum geflirtet.
Eine Echtzeitsendung, die sich mit dem Thema beschäftigt, das derzeit viel zu kurz kommt eigentlich. Die Liebe. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass Krisenzeiten gar keine guten Zeiten für die Liebe sind. Oder vielleicht doch gerade. Dazu hat wahrscheinlich jeder seine eigene Meinung. Aber was sagt der Profi? Hergen von Huchting ist Paartherapeut bzw. Beziehungscoach. Mit ihm habe ich über das Lieben und das Zusammenleben und auch das Verlieben in Zeiten von Corona gesprochen. Hallo, Herr von Huchting.
Herr Böttcher, guten Tag.
Wie ist das? Mit welchen Themen kommen Paare derzeit zu Ihnen? Mit den gleichen wie immer oder mit so typischen Krisenthemen, also Krise in der Krise vielleicht?
Generell kommen Paare natürlich meist einen Tick zu spät, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Aber momentan ist auffällig, dass Leute sich die Frage stellen, was kann ich denn in dieser engen Situation gerade machen, weil zum Beispiel stellen sie fest, ich wurde gerade betrogen, ich habe so Fälle und muss jetzt aber mit meinem Partner weiterhin zusammenleben. Wie kriege ich denn das hin? Oder man hat festgestellt, wir können zu Hause gar nicht miteinander klarkommen. Wie können wir damit umgehen? Und das ist schon auffällig.
Aber wenn wir jetzt nochmal auf diese Corona-Krise zurückgehen, was gilt denn da? Ist es, man kommt zu zweit besser durch so eine externe Krise hindurch? Oder ist es vielleicht eher so, dass wenn die Welt untergeht, manchen kommt es ja so vor, als wenn gerade zu Corona-Zeiten die Welt untergeht, wenn die Welt untergeht, dann lasse ich einfach alles gegen die Wand fahren, will alleine durch diese Krise gehen. Damit war ich sowieso nicht zufrieden, die beende ich jetzt hier einfach an dieser Stelle?
Kann beides passieren. Das ist so ein bisschen wie ein Auto, was ich gut gepflegt habe, auch in normalen Zeiten. Damit komme ich dann besser durch schwierige Krisen oder Straßen. Das heißt, Paare, die gelernt haben, miteinander Intimität und Nähe zu üben und sich auch auf einem guten Level austauschen, die werden in diesen Zeiten eher das genießen. Noch mehr Zeit miteinander, noch mehr Nähe, noch mehr Intimität. Und Paare, die das nicht so gewohnt sind, die plötzlich aufeinander geworfen werden, da kann es durchaus passieren, dass sie sagen, oh nee, das ist mir alles zu viel. Und plötzlich sehe ich, wer da eigentlich ist, das will ich gar nicht.
Und das ist bei Ihnen gerade in der Beziehungscoach-Arbeit, solche Fälle kommen Ihnen da gerade vor, ja?
Ja, das häuft sich schon, dass Leute plötzlich merken, mit wem sie denn zusammen sind und das in dieser geballten Form und in dieser geballten Zeit, dazu noch mit Ausgangssperre, Kontaktsperre, da fällt einem plötzlich auf, mit wem ich wirklich zusammen bin.
Na, der nervt einen auch unter Umständen, oder? Wir haben ja dazu in der Sendung hier bei uns auch so einen Beitrag gehabt, wenn man sich so viel auf einmal, so viel Zeit miteinander verbringt, durch die Anwesenheit des anderen fühlt man sich schon irgendwie manchmal gesteuert,
oder? Ja, das muss man auch üben. Auch nicht jeder hat so viel Platz, dass er sich gut aus dem Weg gehen kann. Das ist so ein bisschen so ein ähnlicher Effekt, wie wenn einer plötzlich berentet wird und kommt nach Hause und er oder sie sagt, was willst du denn hier den ganzen Tag? Das Leben war vorher so schön. Aber das ist natürlich auch eine große Chance, sich dann wirklich kennenzulernen.
Sehr schön im Supermarkt zu beobachten, wenn ja meistens die Männer, so kommt es mir immer vor, zum ersten Mal sich am Einkauf dann beteiligen, aber gar nicht da drin geübt sind und die beiden sich dann so unglaublich auf die Nerven gehen. So eine Krise, wie die jetzt durch Corona verursachte, die haben viele von uns noch tatsächlich nicht erlebt, aber natürlich hat es auch schon in der Geschichte viele Krisen gegeben. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, die die Paarpsychologie daraus ziehen konnte?
Ja, das stimmt. Wir sind überhaupt keine Krisen gewohnt. Glücklicherweise leben wir ja recht wohl behütet. Aber man kann generell schon sagen, dass Paare in Krisen näher zusammenrücken, weil wir einfach ein Bedürfnis haben, wenn Gefahr droht, uns mit jemandem zu verbünden. Da fühle ich mich generell sicher. Dazu werden wir pragmatischer und machen auch mehr Kompromisse, weil wir würden gern der Gefahr zusammen ins Auge blicken. Das heißt, viele Leute rücken da tatsächlich näher zusammen, nur aus Prinzip.
Das heißt, im Augenblick sind aber auch gute Zeiten, um sich zu verlieben, wenn man alleine ist, weil man dann vielleicht tatsächlich jemand an der Seite hat, mit dem man einfacher durch so eine Krise durchgehen kann. Gibt es dazu Erkenntnisse?
Schön wäre es natürlich, wenn die Liebe vorher schon da wäre. Ich kann mich aber auch jederzeit neu verlieben in einer Beziehung. Das hat so ein bisschen was mit dieser Resilienz zu tun, die man auch Paaren zuschreiben kann. Resilienz kommt ja eigentlich aus der Physik und heißt, wie schnell sich so ein Körper nach Verbiegen wieder in seine Ursprungsform zurückbringen kann. Und wenn Paare da geübt sind und haben genügend Werkzeuge, dann kann ich den mein Gegenüber auch richtig gut entdecken in der Zeit wieder.
Ich habe gehört von einem Experiment, dem Brückenexperiment. Vielleicht können Sie uns das nochmal kurz erklären. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat das auch was mit dem Verlieben zu tun in Krisenzeiten, oder?
Ja, das ist ganz spannend. Es gibt sowas wie Erregungsübertragung. Das generell kommt eigentlich aus der Neurologie. Das heißt, wenn unsere Nerven, unsere Synapsen durch Sport oder durch Betätigung sowieso erregt sind, dann finden wir unser Gegenüber eventuell spannender. Und schon in den 70er Jahren haben zwei Psychologen in Vancouver so ein schönes Brückenexperiment gemacht. Das heißt, über einen riesen Canyon wurde eine ganz schwankende Brücke hingespannt, die im Sturm hin und her wehte und 70 Meter bergab ging. Und eine etwas sichere Brücke in niedriger Tiefe wurde ebenso hingestellt. Und auf dieser Brücke stand dann eine attraktive Dame. Und die hat die Männer, die über diese Brücke mussten, interviewt. Und nach dem Interview ihnen ihre Telefonnummer mitgegeben, falls noch Fragen wären. Und siehe da, die Männer, die über diese schwankende, gefährliche Brücke gegangen sind, haben fast alle angerufen hinterher, während die, die auf sicheren Pfaden wandeln konnten, haben sich so gut wie gar nicht gemeldet. Und daraus schließt man halt, dass wir durch das Adrenalin, was produziert wird, was dann Dopamin und Noradrenalin mit ausschüttet, so die sogenannten Liebeshormone, dass wir unser Gegenüber automatisch als attraktiver empfinden. Und das passiert heute, kann heute natürlich auch passieren. Wir sind in einer Krisensituation, wir wissen nicht genau, wo es lang geht, wie es uns geht, gesundheitstechnisch, was mit unserem Job ist und auch was mit Beziehung ist. Und da kann es durchaus sein, dass ich mich dann mit jemandem zusammentue, den ich spontan viel attraktiver finde.
Funktioniert das auch für bestehende Beziehungen? Also heißt es, Paare, die bei denen es so ein bisschen kriselt, die sollten jetzt bildlich gesprochen über die Brücke gehen?
Ja, guter Hinweis. Es gibt tatsächlich viele Untersuchungen, die zeigen, dass Paare, die oft was Neues wagen, Experimente ausprobieren, sich in Anführungsstriche gefährliche oder aufregende Situationen begeben, miteinander zufriedener und ausgeglichener sind.
Hergen von Huchting ist Beziehungscoach. Vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr aufschlussreich.
Es war mir ein Vergnügen.
Angefangen haben wir hier ja mit einem Märchen aus New York und jetzt, wo wir schon langsam am Ende sind, geht's nochmal romantisch zu. Meine Kollegin Bettina Ritter hat eine Art Liebesbrief verfasst, an den Liebesbrief, ja, an den handgeschriebenen, mit der Schneckenpost verschickten Liebesbrief. E-Mails, Smartphones, Videochats mögen den Liebesbrief tatsächlich alt aussehen lassen, aber in Zeiten von erzwungenem Abstand kann man seine Gefühle kaum überzeugender und vor allem stilvoller ausdrücken.
Ich gebe dir 3 Küsse, einen aufs Herz, einen auf deinen Mund und einen auf deine Augen.
Diese romantischen Worte findet Napoleon Bonaparte in einem Liebesbrief an seine spätere Frau Josephine. Er schreibt ihn 1795 auf graublaues Papier am Morgen nach einem erbitterten Streit. Josephine hat ihm vorgeworfen, sie nicht ausschließlich um ihrer selbst willen zu lieben, sondern auch aus materiellen Gründen. Die Worte des damals 26-Jährigen verfehlen ihre Wirkung nicht und besänftigen seine Geliebte.
Have you ever written me a love letter?
Does a love fax count?
When have I ever gotten a love fax?
Oh, I'm sure my secretary sent you one at some point.
Yeah.
In der Fernsehserie Sex and the City bringt Carrie ihren Mr. Big in Verlegenheit, als sie ihm Liebesbriefe großer Männer aus einem Buch mit demselben Titel vorliest. Beethoven, Napoleon, Martin Luther und sogar Karl Marx. Alle erlaubten ihren Angebeteten einen Seelenbesuch. So hieß der Liebesbrief noch im empfindsamen 18. und 19. Jahrhundert. Es überrascht nicht, dass Mr. Big sich nicht in die Reihe großer Männer einfügt. Die Malerin Paula Modersohn-Becker schreibt 1900 an Otto Modersohn:
Es überrieselt mich und durchleuchtet mich und schlägt in mir satte, verhaltene Farben an, dass ich zittere. Ich habe ein wundervolles Gefühl der Welt gegenüber.
Und das steht in einem Liebesbrief von Ingeborg Bachmann an den Dichter Paul Celan.
Für mich bist du Wüste und Meer und alles, was Geheimnis ist.
Leidenschaftlich und kompliziert ist die Liebesbeziehung zwischen der Österreicherin und dem staatenlosen Juden kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs und zum Scheitern verurteilt. Heute lassen starke Gefühle kaum noch jemanden zu Stift und Papier greifen. Liebesbezeugungen erhält und verschickt man meist?
Ja, tatsächlich über Messenger und E-Mail.
Einen Liebesbrief hat die 38 Jahre alte Susi noch nie bekommen. Nur einmal hat sie selbst einen geschrieben. Allerdings ausschließlich, weil das Objekt der Begierde sie geblockt hatte.
Tatsächlich mit Hand. Also auch mehrmals, damit er dann schön aussieht. Ja. Und auch immer mal wieder verändert. Also es hat auch eine Weile gedauert, bis der Brief fertig war.
Love letter straight from your
Ein Liebesbrief kommt direkt vom Herzen, so singt es Elvis. Und doch wieder nicht. Überlegt sich der Verfasser doch genau, was er oder sie schreiben will und welche Worte die treffendsten sind. Das erfordert Kontemplation, eben einen Seelenbesuch, so Petra.
Und die Gedanken und Gefühle kommen so langsam. Und beim Schreiben, das ist eigentlich das Tollste, beim Schreiben entwickeln die sich eigentlich erst so richtig. Und ich bin dann hinterher manchmal ganz erstaunt gewesen, was ich da Wunderbares geschrieben habe.
Petra ist Liebesbrief-Veteranin. 30 bis 40, hauptsächlich von ehemaligen Liebhabern, Partnern, ihrem Ehemann, hat sie behalten. Sie liegen in einer rosa Kiste, ihrer Lebenskiste. Einer hat sie allerdings auch überfordert. Ihr erster, den bekam sie mit 15.
Der hat mich so irritiert, dass ich ihn verbrannt habe. Diese unglaublichen Ausdruck von Gefühlen von diesem Jungen, was der alles, so heute würde ich sagen, projizierte, das Wort kannte ich damals noch gar nicht, das war mir viel zu nah. Und das hat mir, da ich da noch gar nicht wusste, was ich damit anfangen sollte, das habe ich verbrannt. Ich dachte, nee, das muss weg. Heute bereue ich das.
Meine unsterbliche Geliebte, leben kann ich entweder nur ganz mit dir oder gar nicht. O, liebe mich fort, verkenne nie das treueste Herz deines Geliebten. Ewig dein, ewig mein, ewig uns.
Schreibt Ludwig van Beethoven um 1812 an seine unsterbliche Geliebte. Wer sie war, das weiß man bis heute nicht. Auch Beethoven ist inzwischen tot. Der Brief allerdings, eine großzügige, flotte blaue Tintenschrift auf vergilbtem Papier, hat die Zeit überdauert. Liebesbriefe sind eben für die Ewigkeit.
Für den anderen schön, für sich selbst vielleicht sogar noch ein bisschen schöner, ein Liebesbrief. Die Liebe in den Zeiten der Corona-Krise, man könnte wahrscheinlich noch viel mehr darüber erzählen, aber vielleicht klären wir das lieber zu Hause mit unseren Liebsten selbst oder mit denen, die wir tatsächlich noch für uns gewinnen wollen. Wer ganz anderes will, dem kann ich nur unseren Echtzeit-Serien-Podcast empfehlen oder auch die vielen anderen Episoden der Echtzeit. Ich bin Martin Böttcher, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.